Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Pixelwerk, dem einzigen Premium-Podcast, der auch zu Zeiten von KI noch authentisch bleibt.
Okay.
Ich wollte diese Worte erstmal ein bisschen sacken lassen.
Aha. Deswegen habe ich auch eine Pause gemacht.
Genau, die Dramaturgie für den Applaus.
Für den Applaus.
Für das jetzt so durch das für uns nicht hörbare Publikum gegangen ist.
Genau.
Es ist wirklich crazy, was es mittlerweile für KI-Tools gibt, die einem auch zum Beispiel bei Podcasts unterstützen. Das ist wirklich verrückt.
Ja. Es ist wie bei allen so technischen Neuerungen und so weiter. Es kommt halt immer, es ist keine gute oder schlechte Sache. Es ist erstmal nur ein Tool. Es kommt immer darauf an, wie es benutzt wird.
Ja, und es wird sowohl für das absolut Schrecklichste, das man auch nur irgendwie im Entferntesten damit machen kann, benutzt, als auch für ziemlich coolen Stuff, wie es eigentlich immer ist.
Ja,
so
ja.
wie mit Atomenergie und Atombomben.
Ja.
KI ist basically das Gleiche.
Ah, schöner Einstieg.
Aber ich habe da wirklich zu Zeiten von Coffee, Cake and Games ab und zu so ein bisschen mit KI-Tools rumexperimentiert, wenn mal eine Tonspur kaputt war oder sowas in der Art, weil ich mir gedacht habe, kann man da vielleicht was retten?
Und dann hast du einfach die Tonspur rausgeschnitten und hast eine neu komplett generieren lassen, die irgendwas gesagt hat.
Es gibt mittlerweile Angebote im Internet. Ich habe das nie wirklich genutzt oder gemacht, aber rumexperimentiert. Und es gibt wirklich ein Angebot und das funktioniert erschreckend gut. Da kannst du eine Tonspur mit beschissener Qualität hochladen und dann spuckt dir das nach einer kurzen Zeit, die generiert wird, eine absolut lupenrein perfekte Tonspur aus. Und das Gruselige ist, das ist nicht irgendwie, dass die KI da eigenständig die Tonspur reinigt, sondern die KI lernt deine Stimme und spricht das alles komplett neu ein. Das heißt, einerseits besteht da die Gefahr, dass du andere Sachen sagst, wie du wirklich sagst, wenn dich die KI falsch verstanden hat. Aber zweitens kriegst du auch noch einen Text dazu ausgegeben, den du einfach editieren kannst. Und du kannst einfach deine Worte nachträglich verändern.
Ich meine, es ist schon cool.
Ja, aber weißt du, das ist...
Ja, es ist wie bei allen das Potenzial, was da drin steckt.
Ich bin irgendwie echt begeistert von KI. Ich finde, das ist eine super spannende Technologie und so weiter. Und ich nutze die auch in anderen Bereichen teilweise ein bisschen. Aber das ist sogar für mich irgendwie ganz schön creepy.
Ach, ich weiß. Also es ist, wie gesagt, wie bei allem. Es kommt darauf an, wofür man das nutzt. Ich habe eher das Problem, dass ich ganz oft gar nicht den Gedanken habe, dass man sowas ja nutzen könnte heutzutage, um bestimmte Sachen zu machen. Also keine Ahnung, ich vergesse zum Beispiel regelmäßig, dass ich lange Texte mir einfach in ChatGPT kopieren könnte und sagen könnte, ey, fass mir das in 5 Sätzen zusammen. Das ist so, da denke ich gar nicht dran, dass das geht.
Ja, und sowas ist halt wirklich, wirklich super.
Das ist wahrscheinlich was die neueste Generation an Menschen, die es so gibt, halt einfach im Blut haben, so zu machen.
Kommt nicht auch jetzt das neue iPhone oder auch das Google Phone oder irgendwas mit sowieso implementierten KI-Features und lauter so Sachen?
Ja, es ist
bestimmt.
Ich freue mich drauf. Also ich bin gespannt, was in 10 Jahren so ist.
Ja, das stimmt.
Oh Gott, wir sind alt.
Ja. Wir sind so mittelalt eigentlich, glaube ich. Wir sind gerade so dazwischen.
Ich merke immer mehr, dass ich einfach alt bin, muss ich sagen. Das langsam ist es so, dass man sagt, ach ja.
Wir sind auf jeden Fall nicht mehr jung.
Nee, definitiv nicht.
Das stimmt.
Perfekter zweiter Einstieg.
Genau. Aber da hatte ich gestern so ein bisschen die Erkenntnis, da haben wir ja auch privat drüber geredet, weil ich ja auch hier im Podcast schon öfter gesagt habe, von wegen so, was ist eigentlich Retro und bla bla bla. Und da habe ich so gemerkt, okay, für mich fühlt sich das Jahr 2000, fühlt sich nicht lange her an. Aber wenn ich mal drüber nachdenke, war ich da halt einfach 15. Also da war ich halt einfach ein Kind. Insofern ist das selbst für mich in meiner Historie eigentlich rational betrachtet schon auch einfach lang her. Ich weiß nicht, warum das in meinem Kopf abgespeichert ist, wie es war doch gerade erst 2000. Aber
ja, ich finde vor allem, was wenn man sich, oh Gott, das ist jetzt wirklich so, das ist so ein bisschen, zwei alte Menschen machen so die Mottenkiste auf und reden von früher.
Aber ich glaube, unser Publikum ist auch sehr Millennial.
Okay.
Also wenn ich weiß es jetzt ehrlich gesagt beim Podcast nicht hundertprozentig, aber wenn ich so vergleiche mit dem YouTube-Kanal, und ich glaube, das kann man immer ganz gut machen, also von der User-Base so, dürften, und ich habe es mir auch schon bei den Podcasts angeguckt und da hat es mich zumindest nicht überrascht in irgendeiner Form, also dürfte das Publikum so zwischen 25 und 55 sein. So, okay. Ja, das ist wahrscheinlich so, weißt du, so diese Normalkurve quasi, die so bei 30 ja. bis 40 ihre Spitze erreicht. So ungefähr sieht das aus.
Na gut, dann wisst ihr ja alle, wovon ich rede.
Genau.
Wenn ich sage, ich finde das so faszinierend, dass wenn ich an früher denke oder an, keine Ahnung, Sachen aus meiner Kindheit, so Erinnerungen, dass man dann komplett ausblendet, dass es ganz viele technische Neuerungen damals nicht gab, weißt du? Also ich erinnere mich an Kindheit, aber das so, als hätte ich als Kind schon ein iPhone gehabt zum Beispiel. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie es war, bevor jeder einen Computer hatte.
Ja.
Oder bevor jeder ein Handy hatte. Ich weiß nicht, wie das Leben da so richtig war, aber ich war ja da schon, ne? Also ich habe ja Erinnerungen an eine Zeit davor. Aber irgendwie, das blendet so ineinander. Das ist schon, ist ganz komisch. Erinnerungen werden da gefärbt.
Das kann ich voll nachvollziehen, dass man irgendwie sich das nicht mehr vorstellen kann. Ich hatte halt schon immer Konsolen daheim, da hat sich nicht viel geändert, ne? Ich habe schon immer viel gezockt.
Ja.
Aber wenn es um Informationen ging, dann hat man, glaube ich, geglaubt, was einem die Eltern, die Lehrer oder die Leute auf dem Schulhof erzählt haben und fertig.
Ja, keine Ahnung. Also ich weiß objektiv, dass wir erst, als ich 13, 14 oder sowas war, dass ich da irgendwann mal nach einem Schulausflug oder so nach Hause kam und dann hatte mein Vater einen Computer gekauft. Vorher hatten wir keinen zu Hause.
Mhm.
Und dann hatten wir halt den ersten Computer, wo man dann halt noch mit ISDN ins Internet gegangen ist und pro Minute bezahlt hat und so. Aber das ist was, also objektiv weiß ich, dass es so war, aber die Erinnerung, das ist also die spiegelt das nicht mehr wieder,
das wie das gewesen aber, sein muss. Das sind aber schon auch irgendwie geile Erinnerungen, so diese Erinnerungen, das ist was, das hat wirklich nur so unsere Generation. So in der Jugend der erste Computer, der irgendwie im Haus stand und dann hat man da so ein Modem dran und dann diese Einwählgeräusche.
Ich wollte gerade sagen, das kennen Leute heutzutage gar nicht mehr, glaube ich. Das ist so, das hat die Generation geprägt.
Genau.
Aber.
Und dann eben auch, unser erster Computer hatte 32 Farben. Es gab schon Internet so rudimentär, das war aber vor Google, also wo so Internet wirklich noch abenteuerlich war.
Oh ja.
Wo man einfach, wenn man irgendwie was über Hunde wissen wollte, hunde.de oder so mal eingegeben hat und geguckt hat, ob was kommt und wenn was, man wusste es nicht.
Aha.
Und und wo halt wirklich dann bei uns auch die Bilder teilweise nicht erkennbar waren. Und die Websites haben sich halt wirklich so super langsam, auch wenn nur Text oder mal ein Bild war, so Zeile für Zeile generiert. Faszinierend.
Faszinierend, ja. Aber wie gesagt, es ist was, objektiv weiß ich, dass so war, aber meine Vorstellung ist irgendwie, also meine Erinnerung ist da komplett nicht, also das war so nicht gewesen. Wie ich das erinnere, glaube ich.
So, gleichzeitig sitzt du quasi vor dem Rechner mit Modem und wartest, bis eine Seite aufbaut und währenddessen machst du Instagram auf deinem Handy auf.
So. Genau. Ja, genau. Heute wäre es so, ja, genau. Das ist komisch. Naja,
so ist das. Aber es ist ganz passend auch jetzt, dass wir so ein bisschen über alte Leute-Themen geredet haben. Weil wir haben heute zwei Spiele, die da anknüpfen.
Genau.
Aus unterschiedlichen Gründen.
Genau. Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Wie wollen wir es machen?
Mir eigentlich wurscht. Von mir ist fang ich an. Weil ich habe gerade noch Steam Deck vor mir liegen, weil ich das Spiel, über das ich reden will, tatsächlich gestartet habe, damit ich ein paar Sachen nicht vergesse. Und dann kann ich Steam Deck ausmachen, wenn wir fertig sind.
Okay. Energieeffizient sein.
Genau.
Finde ich gut.
Ich will nämlich mit dir heute über UFO 50 reden. Das ist ein Spiel, das vor kurzem für den PC erschienen ist. Ich meine tatsächlich aktuell nur für den PC. Gibt aber schon Pläne, dass das irgendwie auf andere Systeme kommt. Und bei UFO 50 musste ich und müssen viele, und zwar nicht zufällig, an das legendäre Spiel Action 52 denken. Dass du, dass ich, dass viele wahrscheinlich aus der damals legendären Review vom Angry Video Game Nerd noch kannten.
Ja.
Eine seiner besten Folgen, finde ich.
Ja,
die haben wir, auch, glaube ich, echt 100-mal geguckt, weil wir die so witzig fanden.
Es gibt so ein paar sehr legendäre Folgen, die man immer wieder schauen kann.
Und Action 52 war eben ein, ja, eine Spielesammlung, irgendwie aus den 80ern, schätze ich mal, 90er, 91 sehe ich gerade, in dem 52 Spiele drin waren, die, wie man eben in dem Angry Video Game Nerd Video sehr schön sieht, alle ganz, ganz schrecklich scheiße waren. Die waren teilweise unfertig, teilweise kaputt, manche starten einfach nicht, waren alle irgendwie einfach Kopien voneinander. Von den 50 Spielen waren 40 Space Shooter und der große Hit quasi, der da mit drauf war, war Cheetah Man. Das war so ein Brawler mit drei so humanoiden Geparden, die alle irgendwie so ein bisschen unterschiedliche Fähigkeiten hatten. Und das war so der Selling Point und daraus wollte man eine riesen Franchise machen und so weiter. Und das ist natürlich legendär gefloppt, weil das alles sehr in der Skurrilität verschwunden ist. Und dieses UFO 50, das jetzt erschienen ist, das ist basically das Gleiche, nur in sehr, sehr gut und sehr, sehr witzig. Im Grunde ist das von der eigenen Ingame-Lore her eben auch so, dass es sich hier um eine Spielesammlung handelt von einem Retro-Entwickler, den es in Wirklichkeit nie gab, aber in dieser Welt, in diesem Paralleluniversum, in dem dieses Spiel erschienen ist, quasi gab es den. Und der hat eben Spiele gemacht, so von 84 bis 89 oder 83 sowas, die ihrer Zeit voraus waren und die halt super fortschrittlich waren, aber die nie wirklich so Anklang gefunden haben im Mainstream. Und die wurden irgendwie, glaube ich, in einem Garagenausverkauf oder irgendwie sowas wiedergefunden und jetzt hier quasi in dieser Sammlung veröffentlicht. Das ist quasi so die Lore dahinter. Und ich erzähle deswegen erstmal von Action 52 auch, weil ich glaube, dass da tatsächlich auch ein Bezug da ist. Weil gleich mal so als Fun Fact, bevor wir wirklich einsteigen, eins von diesen 50 Spielen von UFO 50 heißt... Ah, wie heißt das? Ach ja, ich hab's ja vor mir. Moment. Das heißt irgendwie Agent Owls oder so ähnlich. Das ist das letzte Spiel auf dieser Sammlung. Und Cyber Owls, genau. Und das sind irgendwie vier unterschiedliche humanoide Eulen, die alle ihre eigenen Fähigkeiten haben und wo jede so ihr eigenes Level hat. Und das fühlt sich schon sehr stark wie eine direkte Anspielung auf Cheetah Man an, für mich zumindest. Kann sein, dass das zufällig ist, aber das ist so das letzte Spiel in dieser Sammlung und so dieser Höhepunkt quasi so ein bisschen und ja, da sehe ich die Parallele und ich glaube, das ist so ein bisschen so so ein Augenzwinkern in Richtung Action 52.
Also ich glaube schon, allein schon, wie das Spiel aufgebaut ist, wie es aussieht, das erinnert alles sehr an Action 52. Es gibt ja, glaube ich, auch keine Erklärung. Ne? Man startet diese Spiele und dann ist man drinnen im Spiel. Da wird nicht erklärt oder irgendwas, was jetzt zu tun ist oder keine Ahnung, sondern man startet das Level und es geht los, oder?
Genau. In der Regel braucht es auch nicht viel Erklärung, weil es gibt halt immer nur zwei Knöpfe, die irgendwas tun. Es simuliert halt wirklich Spiele, die für eine fiktive Retro-Konsole erschienen ist, die ZX2. Und das ist so vom technischen Stand her so auf NES-Niveau ungefähr. Und alle Spiele funktionieren mit Steuerkreuz und zwei Knöpfen. Mehr gibt's nicht. Und dann probiert man rum und meistens ist es relativ einfach zu verstehen, was los ist. Es gibt tatsächlich auch sehr viel komplexere Spiele, die trotzdem mit diesen zwei Knöpfen auskommen. Aber auch die versteht man, wenn man einfach mal ein bisschen spielt. Das ist eigentlich ganz cool. Es gibt die Möglichkeit, in jedem Spiel kann man immer wenn man auf Pause drückt, dann erscheint quasi so ein übergreifendes Menü. Über das kann man das Spiel zum Beispiel resetten oder zurück ins Hauptmenü. Und da gibt es immer auch zum Beispiel die Tastenkonfiguration. Und wenn man da drauf geht, dann sieht man immer so angezeigt, welche Aktionen man jetzt in dem Spiel mit den beiden Tasten durchführen kann. Aber ansonsten gibt es keine großartige Erklärung. Nee, genau.
Wofür steht UFO denn?
UFO steht für diesen imaginären Publisher quasi, für diesen fiktiven Publisher, der eben am Anfang in den ersten paar Spielen in den 83ern, 84ern noch UFO heißt und dann haben die quasi so einen Hit mit so einem UFO-Spiel so ein bisschen mit dem Piloten und dann benennen die sich in UFO-Soft um. Und dann erscheint auch ab einem gewissen Spiel quasi immer dieses UFO-Soft-Logo am Anfang. Aha. Also man merkt sogar so eine Entwicklung von diesem fiktiven Publisher, wenn man so die Spiele in chronologischer Reihenfolge spielt. Und zu jedem Spiel kann man quasi optional sich auch so eine kleine Geschichte durchlesen. Das sind nur so ein Absatz, zwei, drei Zeilen, die immer so ein bisschen so einen Funfact zu dem Spiel erklären. Und ab und zu sind das einfach so Sachen wie, ja, das Spiel wäre fast nicht erschienen, weil es da und da Probleme gab. Aber ab und zu stehen dann auch so ein bisschen Lore-Texte drin, wie zum Beispiel bei dem ersten Spiel in dieser Sammlung, so ein Retro-Action-Adventure, dass dieses Spiel eben von einem der beiden UFO-Gründer heimlich auf Firmenkosten während seiner Arbeitszeit entwickelt wurde und er wäre deswegen fast gekündigt worden, aber dann war es eben der Anfang dieser Legende so ungefähr. Und weißt du, da kriegt man so ein bisschen so das Gefühl von dieser fiktiven Hintergrundgeschichte, die dann teilweise ein ziemlich deepes Rabbit Hole ist, aber ja, das, ja, genau.
Okay. Welche, gibt es Spiele, die dir besonders rausgestochen sind oder ist das auch sowas so, dass irgendwie 15 von den Spielen einfach nur irgendwelche Space-Shooter sind, so wie bei Action 52?
Nee, also das ist tatsächlich ganz cool. Ich würde sagen, alle Spiele in dieser Sammlung haben grundsätzlich eine hohe Qualität. Und alle Spiele, und das ist, glaube ich, wirklich das Besonderste an dieser Sammlung, sind sehr innovativ und clever. Die sehen alle natürlich aus wie 8-Bit-Retro-Spiele. Das ist ja auch Teil des Charmes und das ist ja auch Absicht. Bedient sich aber, ne, deswegen war ja auch dieser UFO-Entwickler seiner Zeit so voraus, sehr moderner Spielmechaniken. Also die fühlen sich nicht im Gameplay jetzt irgendwie großartig retro an, sondern die fühlen sich sehr gut an. Ich meine, die frühen 80er, das war ja eine Zeit, wo sich Spiele einfach teilweise weird und schlecht angefühlt haben und sowas. Ne, sowas gibt's nicht. Die haben nicht absichtlich irgendwie versucht, Spiele besonders schwer, unfair, frustrierend oder einfach ein bisschen schlecht steuerbar zu machen. Also die haben schon alle sehr gute, moderne Spiele basically gemacht, die einfach alt aussehen. Und da gibt es natürlich Spiele, die mir besser gefallen und die mir weniger gefallen, aber ich glaube, so qualitativ kann man da kein einziges irgendwie abstrafen in irgendeiner Form. Die sind alle auf sehr hohem Niveau und eben, wie gesagt, sehr innovativ, was wirklich cool ist. Die sehen zwar retro aus, sind aber jetzt nicht einfach nur, hier ist wieder ein Space-Shooter und hier ist ein Match-4-Spiel und hier ist ein Tetris-Klon oder ein Breakout-Klon oder was weiß ich was, sondern man merkt manchmal, dass die sich, glaube ich, ganz bewusst Retro-Spielen bedient haben und man erkennt Elemente wieder und hat so ein bisschen dieses Retro-Feeling von wegen so, ah, das ist jetzt quasi so ein bisschen Metroid. Aber alle diese Spiele kommen immer mit irgendeinem Kniff oder mit einer Fusion aus zwei Retro-Ideen, die irgendwie zu was Neuem geformt werden. Es ist quasi sehr viel Nostalgie, aber gleichzeitig sehr neu und frisch alles. Das ist eine super spannende Kombination, die wirklich sehr gut hinkriegen.
Hast du da ein Beispiel?
Also, das ist jetzt ein Spiel, das gefällt mir jetzt persönlich nicht so gut. Das finde ich jetzt nicht am besten, vom Spaß her einfach. Aber das, glaube ich, ist zur Erklärung ganz gut geeignet. Das ist nämlich erstmal auf einer Gameplay-Ebene basically ein Snake-Klon. Wir gehen da so durch unseren Hexengarten und müssen irgendwelche so Hexenschleim sammeln. Und so eine böse Hexe will das verhindern. Und im Endeffekt sind wir quasi so eine junge Frau. Und wir gehen quasi über dieses Spielfeld, das eben so und so viel Quadrate hoch und breit ist. Und wir bewegen uns quasi automatisch immer nach vorne. Und man kann quasi nur nach links, rechts, oben, unten lenken. Und dann bewegen wir die Figur. Und wir sammeln quasi die guten Schleims ein. Und die folgen uns dann. Und dadurch entsteht so eine Schlange quasi hinter dem Mädchen aus Schleims. Und wir dürfen nicht in unsere eigene Schlange aus Schleims laufen. Es erscheinen aber auch böse Schleims, denen wir ausweichen müssen als Hindernissen. Aber wir sammeln jetzt nicht einfach nur Schleims und werden immer länger und länger, sondern wir müssen diese Schleims in Zielzonen bringen, die immer wieder in anderer Form auf dem Spielfeld erscheinen. Und man muss dann quasi in diese Form laufen. Wenn alle Schleims drin sind, drückt man so eine Taste, dann macht das Mädchen so eine Pirouette und dann werden die Schleims zu Punkten und man sammelt wieder neue Schleims. Und gleichzeitig hat das Spiel eine Sprungtaste, in der man über Hindernisse springen kann und so weiter. Es erscheinen Power-Ups, die man nutzen kann. Und da wird quasi auf dieses Spielprinzip, das kriegt erstens so ein ganz neues Setting und dann kommen eben neue Ideen hinzu, wie eben Power-Ups, wie eben Zielzonen, in denen man die Sachen bringt, eine Sprungtaste und so weiter. Und da wird einfach das zu was Neuem, zu was Frischen, obwohl es schon irgendwie altbekannt ist. Oder es gibt auch ein Metroid, wo zum Beispiel das Hauptgimmick ist, ein Metroid-Klon ziemlich stark, wo das Hauptgimmick ist, dass wir die Gravitation verändern können und dann quasi auf der Decke laufen können. Und so kann man quasi, so hat jeder Raum basically zwei Layouts, den unteren und den oberen. Und na, immer wieder so frische Kniffs drin.
Hört sich für mich tatsächlich aber eher nach einem Spiel an, was man mal so anmacht, für eine Stunde spielt und dann aber ist auch genug. Hat es irgendwas, was einen dazu bringt, dass man damit länger Zeit verbringt? Oder ist es wirklich so ein Snack für zwischendurch?
Also hätte ich jetzt den Podcast nicht heute mit dir machen wollen, dann hätte ich wahrscheinlich noch nicht mal alle Spiele in dieser Sammlung angespielt, weil es einfach wirklich so ist, dass während man sich so durchprobiert und alle Spiele mal testet, bleibt man einfach bei einzelnen Spielen, weil sie wirklich einfach so viel Spaß machen, hängen. Und einzelne Spiele habe ich wirklich viele, viele Stunden gespielt. Ich habe jetzt, glaube ich, 25 Stunden in UFO gesteckt und ich würde sagen, ich habe die Hälfte der Spiele wirklich gespielt. Alles andere habe ich jetzt nur mal kurz mir angeguckt, damit ich darüber reden kann. Es gibt halt sehr viele arkadige Spiele. Ich würde sagen, so ein bisschen über die Hälfte sind eher so ein bisschen arkadig. Die haben auch einen Multiplayer, also die kann man auch tatsächlich zu zweit oder auch zu dritt teilweise spielen. Und das sind halt dann so Brawler, wo man so ein bisschen gegeneinander kämpft oder wo man irgendwie auf so einem Spielfeld irgendwelche Dinge sammeln muss und sich gegenseitig davon abhalten muss, die zu sammeln mit verschiedenen Charakteren, die verschiedene Spezialfähigkeiten haben oder irgendwelche Rennspiele. Es gibt quasi zum Beispiel so ein UFO-Rennspiel. Also es gibt eben viele Spiele, die irgendwie so UFO-Thematik haben. Und es gibt so ein UFO-Rennspiel, das funktioniert von der Mechanik her so ein bisschen wie Flappy Bird. Da hat man quasi so einen runden Kurs einfach auf einem Bildschirm festgelegt und man kann das UFO nach links und nach rechts steuern und mit der Aktionstaste erhöht man quasi so ein bisschen immer die Höhe des UFOs und wenn man nicht drückt, fällt das UFO nach unten. Und so muss man dann diese Hindernisparcours überwinden und auf der anderen Taste kann man so einen kleinen Nahkampfangriff machen, damit man andere UFOs gegen die Wand schubst und wenn man zu viel Schaden nimmt, explodiert man und wird zurückgesetzt und so. Na, das sind eher so kleine arkadige Sachen, die sind vielleicht ganz cool, vor allem wahrscheinlich im Multiplayer, das konnte ich nicht testen, für ein paar Stunden. Es gibt aber auch wirklich so diese Spiele, die halt echt, und das ist eben wie gesagt durchaus eine große Zahl, ich würde sagen definitiv 20 von den Spielen, die wirklich umfangreiche Action-Adventure sind oder Strategiespiele. Es gibt ein total cooles, das hat mich bis jetzt wahrscheinlich am meisten fasziniert, Spiel, in dem man eine Vogelzivilisation irgendwie aufbaut und gegen andere Vögel in den Krieg zieht, nachdem quasi die Säugetiere sich in einer riesen Postapokalypse ausgelöscht haben, übernehmen quasi jetzt die Vögel den Planeten und die beten die Dinosaurier als ihre legendären Vorfahren an und kriegen dadurch so Segen von denen, über den sie ihre Zivilisation aufbauen. Das ist ein super cooles, einfaches und gleichzeitig strategisch sehr tiefgehendes Strategiespiel, das hat mich voll begeistert. Es gibt ein JRPG tatsächlich, das im Wilden Westen spielt, wo am Anfang irgendwie bei einer Saloon-Schießerei ganz viele Leute sterben und wir sind dann am Anfang so ein übernatürliches Wesen, so ein Engel, der vier von diesen Toten wiedererweckt und die sind dann die Hauptfiguren in so einem übernatürlichen Western-Setting und das ist wirklich ein JRPG, das so 3-4 Stunden dauert, mit voll ausgeleuchteter Story und allem. Und also da gibt es wirklich einen Haufen Spiele, die einfach wirklich gut sind und in denen man wirklich viele Stunden stecken kann. Alles nur so, weißt du, 1-3-4 Stunden und dann ist man basically durch. Aber also das ist schon was, da kann man lange dran sitzen. Und vor allem, weil es eben 50 verschiedene Spiele gibt und so viel zu entdecken gibt, ist das dann so, dass man sich denkt, ah, das Spiel schaue ich mir jetzt auch noch kurz an und das schaue ich mir jetzt auch noch kurz an. Also für mich waren das definitiv immer sehr lange Sitzungen.
Hört sich auf jeden Fall tatsächlich interessant an. Also so ein paar Sachen würden mich da vielleicht sogar auch interessieren. Aber würdest du sagen, das ist was, was, ja, du hast ja schon den Zusammenhang mit Action 52 angesprochen und diese, ja, irgendwie schon so Nostalgie, die darum um dieses Spiel so herrscht, obwohl das wahrscheinlich niemand so richtig gespielt hat, aber eben, man kennt es ja durch diesen Angry Video Game Nerd Video dazu. Hat es auch seinen Charme, wenn man diese Connection nicht kennt?
Ja, definitiv.
Okay. Also würdest du sagen, könnten auch Leute, die jünger sind als wir, daran Freude haben, obwohl das halt auch so einen alten Stil hat, diesen alten Pixel-Stil?
Also wie gesagt, die Spiele sind wirklich einfach gut und sind auch für moderne Maßstäbe noch gut. Das sind halt wirklich alles relativ kurze Indie-Spiele, wie sie heute erscheinen könnten, aber halt wirklich durch die Bank eigentlich von hoher Qualität und auch wirklich spaßig, die allermeisten. Der Retro-Look, der 8-Bit-Look, der könnte natürlich jetzt vor allem jüngere Leute schon abschrecken, weil das sieht halt wirklich aus wie ein NES-Spiel oder so. Also die haben schon versucht, den Stil da sehr stark einzufangen. Das hat teilweise sehr simple Grafiken, aber rein spielerisch würde es sich definitiv auch für Jüngere lohnen. Da setzt es eben nicht so sehr auf Nostalgie. Wie gesagt, man erkennt viel wieder, aber alles sind eigentlich moderne Spielsysteme. Vielleicht ein besseres Beispiel ganz kurz als dieses Snake-Spiel. Es gibt so ein Spiel, mit dem man mit so einem kleinen U-Boot so eine Unterseewelt erkundet. Und das Spiel hat einen super hohen Schwierigkeitsgrad und man hat begrenzt Benzin und es sind überall Monster und man stirbt sehr schnell. Aber was eben sehr retro wäre, ne? Man fährt rum unter Wasser, man muss ausweichen, es ist alles sehr schwer und jedes Mal, wenn man neu startet, kann man sich ein bisschen weiter vorkämpfen. Damit das aber eben nicht so frustrierend ist, wie es früher war und damit es modernisiert ist, hat das so eine Mechanik, dass man während seiner Expeditionen Upgrades findet und wenn man die dann erfolgreich zurück in seine Basis bringt, dann hat man diese Upgrades für immer, permanent. Und somit wird man auch immer ein bisschen mächtiger, hat mehr Power-Ups, hat mehr Benzin und so weiter, die gleichzeitig Lebensenergie ist und schafft es auch immer leichter, sich weiter vorzukämpfen durch diesen sehr schweren Untergrundbereich. Und dadurch wird es motivierend. Also die nehmen ein Spiel, das hätte genauso in den 80ern funktionieren können, geben denen aber quasi Elemente, damit es auch für ein modernes Publikum spannend wird. Oder nicht frustrierend ist.
Hört sich auf jeden Fall cool an. Gibt es jetzt noch was, was du gern noch ansprechen möchtest? Irgendein Minispiel, wo du sagst, ey, das sticht besonders hervor oder es ist besonders, hat irgendeine Besonderheit, die dich fasziniert hat oder irgendwas? Oder würdest du sagen, ja?
Also es gibt noch eine Handvoll von Minispielen, die ich vielleicht kurz, damit man sich was drunter vorstellen kann, hervorheben kann. Ich finde es auch ganz cool, weil das Spiel sortiert die Spiele standardmäßig chronologisch. Man kann die Sortierung auch verändern, wenn man will. Aber die haben sich auch bemüht, dass man wirklich so ein bisschen Progression fühlt. Weil das allererste Spiel, das man spielen kann, Babuta, das ist wirklich so ein sehr klassisches Action-Adventure, wie es vielleicht sogar auf dem C64 hätte erscheinen können. Da erkundet man quasi so einen riesigen Dungeon mit verschiedenen Bildschirmen. Man sammelt irgendwelche Items, die einem ermöglichen, woanders weiterzukommen. Auch das natürlich modernisiert oder so, aber das ist noch sehr oldschool. Und man merkt dann eben, wie es immer komplexer und komplexer wird. Und teilweise gibt es sogar Nachfolger von Spielen. Also es gibt zum Beispiel 3 Teile gleich von Campanella, so ein UFO-Spiel eben, das so deren Hauptding war. Es gibt aber zum Beispiel auch einen spirituellen Nachfolger von einem Spiel, das irgendwie Planet Soldath heißt. Und dann ist es ein paar Jahre später, ist dann Pilot Quest rausgekommen, das basically das gleiche, nur in moderner ist. Das ist auch ganz schön. Aber genau, also ein paar Spiele, die für mich besonders herausstechen, sind zum Beispiel Mortal. Das ist eigentlich wirklich ganz cool, weil da spielt man in so einer postapokalyptischen Welt eine Sekte, basically. Und das ist ein 2D-Side-Scroller, ein Plattformer, wie so ein Mario-Spiel oder sowas. Aber man spielt quasi nicht eine Figur, sondern man hat oben am Bildschirmrand so ein Flugzeug mit 20 Leben, basically. Und jedes Mal, wenn so eine Figur stirbt, wirft dieses Flugzeug eine neue Figur ab. Und man kann dann 1 von 3 Ritualen durchführen. Und dadurch opfert man quasi ganz bewusst seine Spielfigur. Und im Endeffekt verwandelt man die Figur zum Beispiel in den Stein, damit eine Plattform entsteht. Oder man lässt die Figur einfach ertrinken, dann schwimmt die Leiche an der Oberfläche und wird zu einer Plattform. Oder man nutzt die Figur wie so einen Speer, der dann so waagerecht in der Wand stecken bleibt, um so eine Treppe, also auch so eine schwebende Plattform zu erstellen. Oder man kann die Figur in die Luft sprengen, so selbstmordattentätmäßig, um irgendwelche Gegner zu besiegen oder Steinwände zu durchbrechen und den Weg frei zu machen für die Figuren, die nachher kommen. Und die Aufgabe ist es quasi, die Level mit so wenig Figuren wie möglich zu meistern, weil man die Level ins nächste Level mitnimmt. Und man kann immer auch in vorherige Level zurückkehren und sich da ein bisschen optimieren, mit ein bisschen mehr Leben rauskommen, damit man in den späteren Level mehr Leben zur Verfügung hat. Und das ist so cool und so motivierend und macht so viel Spaß, Da habe ich zum Beispiel sehr viel Zeit reingesteckt, weil das wirklich so ein total cleveres und cooles Spiel ist. Über das Dinosaurier-Spiel habe ich ja schon geredet, das hat mich auch total begeistert zum Beispiel. Es gibt ein sehr cooles Cyberpunk-Golf-Spiel, in dem irgendwie verschiedene, ja, das wirklich so ein 2D-Mini-Golf basically ist, aber da kann man quasi dem Ball dann nochmal so ein bisschen einen Schwung geben und über Schanzen springen und so, das ist sehr cool, sehr arkadig, aber macht wirklich Spaß. House-Party, das ist, ich kann das jetzt in der kurzen Zeit nicht erklären, aber Party-House ist ein sehr cooles Spiel, in dem man Party schmeißen muss. Klingt weird, aber ist ein sehr cooles Strategiespiel über Partys. Es gibt dieses Metroidvania, es gibt ein Tower-Defense-Spiel, das in der Steinzeit spielt, eben das Wild-West-JRPG, Metroid-Spiel, Brawler, also wirklich sehr coole, sehr, sehr innovative Spiele, Aufbaustrategiespiel mit Ameisen und so weiter. Da steckt so viel drin, das wirklich so nennenswert und so cool ist. Ich kann das wirklich empfehlen. Und obwohl sich das jetzt wie so eine kleine Spielesammlung oder sowas anfühlt vielleicht, ist das für mich ganz unironisch definitiv so ein Contender für das Spiel des Jahres dieses Jahr. Weil es einfach wirklich einfach gut und clever und innovativ und charmant ist. Und einfach, das ist so ein bisschen dieses, wenn man das sieht und wenn man das hört, nimmt man es vielleicht nicht so ernst, wie man es meiner Meinung nach nehmen sollte. Das will ich so ein bisschen zum Ausdruck bringen, glaube ich, ja.
Wo kriegt man das Spiel denn?
Wie gesagt, ich glaube, ich google das jetzt mal schnell live hier schnell, aber wenn mich nicht alles täuscht, aktuell tatsächlich nur auf dem PC, auf Steam. Lass mich mal schnell gucken. Verzeihung. UFO 52 gibt es aktuell nur für Microsoft Windows, genau. Ich glaube, es gibt schon Pläne, dass das auf andere Plattformen kommt. Ich habe das jetzt gestern erst auf Steam Deck installiert und das ist absolut perfekt für Steam Deck geeignet. Ich kann mir das sehr gut auf der Switch vorstellen. Würde ich definitiv sehr empfehlen. Auf Steam kostet das jetzt aktuell 22 €, weil es noch 10% reduziert ist. Das ist immer so dieser frisch zu Release, 10% Bonus, definitiv ein sehr cooler, fairer Preis für das Spiel und hat eine User-Wertung aktuell von 93%. So,
also greift zu.
Ja, kann ich wirklich empfehlen. Nicht nur, aber vor allem natürlich, wenn man so ein bisschen diesen Retro-Charme fühlt. Na gut, ich könnte echt jetzt irgendwie noch stundenlang abnörden. Ich würde am liebsten, oh mein Gott, Marilyn, ich würde am liebsten so eine Special-Folge machen, in der wir jedes einzelne dieser 50 Spiele einzeln reviewen.
Das ist dein ADHS-Brain nur.
Ja, aber trotzdem wäre das total awesome. Ich würde das wirklich gern machen. Aber gut, egal. Ich würde sagen, machen wir Schluss mit dem Kapitel. Ich kann es nur weiterempfehlen. Aber du hast auch ein Spiel dabei, das spannend ist. Also ich bin sehr gespannt, darüber zu hören. Und das ja auch irgendwie. Ja, das wäre für mich wieder so ein Streitthema, ob das schon Retro ist oder noch nicht. Aber man kann sagen, es ist definitiv alt.
Es ist alt, ja.
Es sieht alt aus.
Es sieht alt aus, es fühlt sich alt an. Wir reden über Sherlock Holmes und ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie es auf Deutsch jetzt heißt, weil es hat verschiedene englische Namen.
Sehr gut.
Alle ein bisschen unterschiedlich. Und deswegen, ich sag jetzt einfach mal, The Case of the Silver Earring oder The Silver Earring oder was gibt's hier noch? A Secret of Silver Earring, aber es geht vor allem immer um den silbernen Ohrring. Okay. Vielleicht heißt es der silberne Ohrring oder so weiter im Deutschen. Keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt nicht so drauf geachtet, wie es heißt. Ich habe nur mal geschaut, welches Spiel halt eben als erstes ist, weil wir haben ja drüber geredet in einem der letzten Podcasts, vorletztes Mal, dass ich mir die große Sherlock Holmes 11 Fach umspannende Trilogie.
Die Elfer-Trilogie.
Keine Ahnung, wie es heißt. Aber die ganzen Sherlock-Holmes-Spiele habe ich mir ja gekauft, weil die halt super reduziert waren. Und habe jetzt angefangen, in der Reihenfolge tatsächlich, in der sie erschienen sind, mal reinzuspielen. Und das erste Spiel in dieser Liste ist halt eben Case of the Silver Earring oder wie auch immer es heißt. Es ist ein Spiel, das tatsächlich wohl nicht das erste Spiel war. Es gibt noch eins, was davor war, aber das hatte Steam nicht, deswegen klammer ich das jetzt hier mal aus. Aber das ist ein Spiel aus 2004. Es ist ja ein Point-and-Click-Adventure, in dem man halt mit Sherlock Holmes einen Fall löst. Und das ist was, was ich schon so faszinierend finde, weil ich habe ja, wie gesagt, bevor ich überhaupt angefangen habe, erstmal geschaut, um welches, also welches Spiel nehme ich zuerst. Und habe dann gesehen, okay, 2004, naja. Und ich war irgendwie, also ich wusste schon, dass alt ist, aber das halt schon, also das so alt ist. Das hat mich dann doch ein bisschen überrascht. Naja.
Ich habe dir ja nur zugesehen, aber von dem, was ich gesehen habe, hat man das Gefühl, es war auch schon, als es 2004 rauskam, jetzt nicht das innovativste, neueste Spiel, aber, sondern wirkte damals vielleicht schon ein bisschen altbacken, denke ich.
Aber weiß ich halt nicht. Ich kann es nicht einschätzen, ob das für die damalige Zeit so cool war noch, dass das noch gepasst hat zu dem, was da, aber oder ob das schon altbacken war.
Na gut, ich meine, vielleicht, weißt du, ich glaube, man kann das durchaus mit so Geheimakte Tunguska und sowas vergleichen. Genau, und die sind ja auch nicht so alt, ne?
Die sind auch nicht so alt. Nee, also ich weiß aber nicht, wann die rausgekommen
sind. Das ist schon einfach so dieser Point-and-Click-Adventure.
Genau. Das ist lustig, weil ich hatte auch immer wieder im Kopf diesen Vergleich mit Geheimakte Tunguska tatsächlich, weil es sich schon sehr ähnlich anfühlt. Also man steuert seine Figur nicht direkt, man steuert, indem man dahin klickt, wo die Figur halt hingehen soll und auf dem Bildschirm, also die Bildschirme sind auch fest, es gibt keine Kamerafahrten, sondern je nachdem, wo die Figur steht, ändert sich dann halt der Bildschirm oder die Ansicht und dann kann man halt ja sich durch die Gegend klicken, schauen, mit was kann man interagieren, was kann man untersuchen. Es gibt auch die Möglichkeit, weil man hat in seinem Inventar als Sherlock Holmes immer eine Lupe, ein Reagenzglas, glaube ich, und so ein, ja, so ein Meterband. Und die kann man, also mit denen kann man halt auch mit der Umgebung interagieren, um Sachen genauer anzuschauen, um Sachen nachzumessen. Ja, und das ist, es ist schon sehr altbacken. Hast du rausgefunden, wann Tunguska rauskam?
Der erste Teil kam 2006 raus, Ende 2006. Ja, also sogar ein bisschen nach Sherlock Holmes.
Nee, vor. Ah, nee, doch nach Sherlock Holmes. Ja, genau. Ja. Ja, wie gesagt, es ist so, also wenn ihr Tunguska kennt, dann könnt ihr euch vorstellen, wie dieses Spiel ist. Das hat sehr viele Parallelen in der Art, wie man das spielt.
Ich habe dir halt nur dauernd zugeguckt eine Zeit lang, wie du wahrscheinlich fast 5 Minuten lang versucht hast, irgendwelche Kratzer am Türrahmen zu durchsuchen und deine Figur ist immer wieder durch die Tür gegangen. Und dann bist du wieder zurückgegangen und hast wieder wirklich mit chirurgischer Präzision mit dem Mauszeiger auf die Kratzer geklickt und dann geht deine Figur wieder durch die Tür.
Ja,
und ich dachte mir so, ja, es ist jetzt vielleicht nicht am allergeilsten designt hier.
Es ist ein bisschen clunky, muss man schon sagen.
Aber ja, die Lösung war dann, dass du ungefähr einen halben Meter neben die Kratzer auf die Wand klickst und dann hat es funktioniert.
Genau.
Ja.
Ah, ja. Aber vielleicht ganz kurz nur, damit man weiß, worum es eigentlich geht in dem Spiel. Also man wird reingeworfen, indem nicht groß erklärt wird. Ich meine, es wird vorausgesetzt, dass man die Figur Sherlock Holmes und Watson, dieses Paar.
Ach, Watson gibt's auch. Ja, den habe ich gar nicht gesehen.
Auch. Watson gibt's auch. Doch, das, also es wird vorausgesetzt, dass man die kennt, dass man weiß, dass die ja, also dass Sherlock Holmes halt ein Detektiv ist, der die verrücktesten Fälle löst. Am Anfang gibt es eine kleine Cutscene, da liest Watson praktisch einen Brief vor, eine Einladung. Man wird eingeladen zu einem Dinner, eine Ankündigung von dem sogenannten Herrn Bromsby, der seine Tochter, die nach ein paar Jahren wieder zurückgekehrt ist, die Lavinia, genau, ist wieder zurückgekehrt und er möchte halt ihre Rückkehr aus dem Internat feiern und hat gleichzeitig aber auch irgendwas anzukündigen und da gibt es halt so ein Dinner, wo man eingeladen wird und wo dann natürlich im ersten Moment direkt, bevor er überhaupt irgendwas sagen kann, als er auf die Bühne tritt, wird er erschossen. Und wir werden praktisch direkt reingeworfen in das Szenario und sind dann da und müssen erstmal mit den Leuten reden und Untersuchungen anstellen und Beweise sammeln.
Kommt dann eigentlich auch die Polizei oder ist das so, dass sich die Leute denken, Sherlock Holmes ist eh da?
Also es ist, glaube ich, so, dass die Polizei gerufen wird und man praktisch den ersten Abschnitt spielt man, während man darauf wartet, dass jetzt die Polizei kommt und Sherlock Holmes sich halt schon mal umsieht.
Schon mal den Tatort kontaminiert
ja, ganz
und Beweise entwendet und so.
Ganz genau.
Macht
ganz
ihn verdächtig. Genau. Ich würde mir Sherlock Holmes mal genauer anschauen, wenn ich die Polizei wäre.
Ja, es ist schon, ja. Naja. Es ist auch lustig, die Polizei wird halt als komplett inkompetent dargestellt.
Wenn ich so True-Crime-Podcasts mir anhöre, denke ich mir immer, wahrscheinlich eine leider relativ authentische Darstellung.
Ja, möglicherweise. Naja, genau, damit fängt es an. Klassisches Point-and-Click-Adventure. Ich fand es tatsächlich, also ich habe das Spiel gestartet beim ersten Mal auf Englisch, weil ich normalerweise Spiele immer versuche, in der Sprache zu spielen, in der sie gedacht wurden, in der sie entwickelt wurden. Also die meisten Spiele natürlich im Englischen. Ich spiele ganz viele Spiele, spiele ich auf Englisch. Ich spiele aber bei JRPGs in der Regel auch tatsächlich auf Japanisch und lese dann die Untertitel, bis ich irgendwann umswitche, weil ich keine Lust mehr habe. Und so wollte ich das Spiel halt eben auch einfach auf Englisch anfangen. Und oh boy, war das beschissen. Du hast es ja auch mitbekommen.
Ich habe es auf Englisch leider nicht gehört.
Echt nicht? Hast du es nicht gehört?
Deshalb, ich habe es nicht mehr gehört.
Ah, okay.
Ich bin erst reingekommen, als du mir dann gesagt hast, so von wegen, oh mein Gott, das ist ja schlecht, ich habe jetzt da mal umgestellt. Ich bin gespannt.
Okay, du hast es gar nicht mitbekommen. Es war wirklich, wirklich furchtbar. Also ich weiß nicht, was da los war. Ich habe das Gefühl, die haben halt wirklich so Leute an der Straßenecke gefragt, ey, hier, kannst du mal kurz was einsprechen? Also das war... Also richtig beschissen synchronisiert in der Originalsprache, mit komplett komischer Betonung, mit auch, die waren auch alle irgendwie viel zu leise oder sehr unterschiedlich. Also einer war sehr leise vertont, der andere war viel zu laut, hat übersteuert. Also das hat hinten und vorne gar nicht gepasst. Und das ging mir praktisch schon direkt in der ersten Anfangs-Cutscene, wo der Brief vorgelesen wird von Watson, habe ich mir schon gedacht, oh Mann. Und ich habe dann relativ schnell umgestellt und habe mir gedacht, ja gut, okay, ich mach's. Wenn ich das schon spiele, dann möchte ich in einer Sprache spielen, die ich halt tatsächlich auch, wenn es mal nicht ganz so hundertprozentig passt, vom Ton her gut verstehen kann. Und das war eine kleine Erleuchtung, würde ich sagen, weil das ist im Deutschen sehr, sehr gut synchronisiert. Mhm. Also wirklich sehr gut. Das hätte ich dann tatsächlich gar nicht gedacht. Alle Figuren, ich habe bis jetzt keine Figur getroffen, wo ich sage, die wäre irgendwie schlecht oder auch nur durchschnittlich synchronisiert. Die sind alle wirklich für die Zeit echt super synchronisiert worden. Also da saßen offensichtlich tatsächlich richtige Synchronsprecher dran, die das gemacht haben.
Im Gegensatz zum Englischen wahrscheinlich.
Im Gegensatz zum Englischen.
Ja. Naja, ist doch cool.
Und das ist eben fürs erste Kapitel eigentlich auch ganz cool, weil man in diesem, also das Spiel ist aufgeteilt in mehrere Kapitel. Man hat halt immer, man untersucht einen gewissen Ort oder man untersucht einen Tatort, also jetzt am Anfang eben den Tatort. Man spricht mit den Leuten, man sucht Beweise und man schreibt sich alles in sein kleines Büchlein auf. Das Buch, was man dabei hat, also die im Prinzip, wo auch der Speicherort ist, hat verschiedene Abschnitte. Im ersten Abschnitt werden praktisch alle Unterhaltungen, die du führst, mitgeschrieben. Also da steht dann immer, Unterhaltung mit Lavinia, erstes Gespräch. Und dann wird das halt wirklich, dann kannst du dir nochmal durchlesen, was wurde alles gesagt, was wurde alles gefragt. Man sollte tatsächlich auch die ganzen Figuren wirklich zu jedem Thema, was man mit dem besprechen kann, tatsächlich auch durchsprechen. Ich habe gelesen, dass es manchmal sein kann, dass man sonst nicht weiterkommt, wenn man nicht alles mit allen Figuren besprochen hat, aber auch typisch Point and Click, würde ich jetzt halt einfach sagen.
Ja,
ne?
Klar.
Der zweite Abschnitt in dem Buch ist dann für die Beweise, die man so findet. Also Sherlock Holmes gibt ab und zu so kleine Kommentare. Also man kommt in einen Raum und dann sagt er zum Beispiel, oh, es riecht hier nach Schießpulver. Und das wird dann so als Notiz praktisch in dem Buch gespeichert, diese Erkenntnisse, die man halt hat. Oder zum Beispiel, dass gesagt wird, okay, die Asche, die da auf dem Boden lag, die ist flockig oder wie auch immer. Das sind alles so Notizen, die er da macht. Und der dritte Abschnitt ist dann für die, der Kater ist gerade schon wieder auf den Tisch gesprungen, es irritiert mich. Man hat immer Angst, dass er auf irgendwelche Knöpfe
und dann
drückt.
Plötzlich in der fertigen Aufnahme hören wir, dass wir mit Echo reden oder irgendwie mit so einer Piepsstimme.
Ja, das wollen wir nicht. Ja, ja.
Verzeihung.
Genau, und der dritte Abschnitt ist praktisch für die ganzen Notizen, die man findet, also alle Schriftstücke, die man da nachlesen kann, die tatsächlich, und das ist ein bisschen schwierig, als Bild dargestellt werden und dann in so einer Handschrift, ja, man muss praktisch wirklich das Dokument lesen. Das wird einem nicht irgendwie, bei Resident Evil zum Beispiel ist ja auch so, da hast du links oder rechts immer das Dokument und auf der anderen Seite steht dann schön in Schrift, die man lesen kann, was in dem Dokument steht. Das ist hier nicht so, okay, tatsächlich. Sondern man hat halt einfach das Dokument, was in irgendeiner krakeligen Handschrift geschrieben ist, und man muss das halt lesen können auch, weil sonst weiß man nicht, was da drin steht. Das ist teilweise ein bisschen schwierig. Also ich habe da immer ein bisschen Probleme gehabt, das überhaupt lesen zu können. Aber gut, ist alles machbar. Genau, und aus diesen ganzen Beweisen, die man dann sammelt, ist, wenn man alles gesammelt hat, das ist tatsächlich, das Spiel bricht dann, wenn du alle möglichen Sachen, die du finden musst oder die Gespräche, die du führen musst, geführt hast, dann sagt das Spiel halt, ha, okay, ich glaube, oder Sherlock Holmes sagt dann, ja, ich glaube, schau mir mal, was mein Kollege Watson draußen jetzt gefunden hat.
Also kommt da gar nicht so ein, ich kombiniere jetzt noch die Sachen, die ich gefunden habe, zu irgendwas zusammen, Minispiel oder
das
sowas.
Das kommt tatsächlich später.
Aha, okay.
Das kommt später. Also man hat halt wirklich, das Spiel ist so eingeteilt in so Abschnitte und das sagt einem dann auch ganz klar, okay, du hast jetzt alles erledigt, was du hier erledigen musst, wir gehen jetzt weiter. Und dann wechselt man halt die Perspektive zu Watson, weil man kann auch mit Watson durch die Gegend gehen, da hat man nicht so viel Beweise sammeln, sondern eher Gespräche führen. Mhm. Ja, aber im Prinzip die gleichen Möglichkeiten wie mit Sherlock Holmes halt auch. Und auch da ist es dann so, dass wenn man alles gemacht hat, dann wird das halt weitergeführt. Und oft ist es so in dem Spiel, dass man erstmal halt alles sammelt und dann geht man zurück in die Baker Street zum Beispiel und dann wird in dem Zuhause von Sherlock Holmes alle Beweise, die er gefunden hat, alle Substanzen, die er gefunden hat, werden da dann untersucht auf seinem Untersuchungstisch, was halt auch so ein bisschen Minispiel ist. Also man muss immer gucken, okay, dieses Pulver, gucke ich das jetzt unter Mikroskop an oder erhitze ich das? Muss ich das mit irgendwas zusammenmischen? Das ist so ein bisschen Trial and Error, würde ich jetzt mal sagen. Aber man kriegt Hinweise von Sherlock Holmes. Der sagt dann halt auch so, ja, das sollten wir uns genauer anschauen. Vielleicht sehen wir unter dem Mikroskop was und dann ist klar, was man damit machen muss. Das ist aber immer nur ganz kurz. Also da ist wirklich so, da guckt man nur, was hat man gefunden und muss man das noch untersuchen. Und was ich lustig finde, die Kapitel im Spiel werden dann praktisch damit beendet, dass Sherlock Holmes zu Watson sagt, ah okay, jetzt schauen wir mal alles, was wir gefunden haben, ob wir daraus Schlüsse ziehen können. Und dann kommt halt wirklich ein Quiz.
Ah ja.
Dann kommt so ein Quiz und dann steht dann eine Frage zum Beispiel, die Frau Lavinia hat den Ballsaal nie betreten. Und da musst du dich entscheiden, ja oder nein.
Ja, okay.
Und musst dann die entsprechenden Beweise, die du gefunden hast, als Beweis dafür in die Lücke ziehen sozusagen. Mhm. Also da ist so, also zum Beispiel bei dem, was ich gerade gesagt habe, Lavinia hat den Ballsaal nie betreten, dann ist halt, musst du sagen, ja, und dann siehst du schon, okay, es ist ein Rahmen, der ist, was weiß ich, rot, das heißt, steht dafür, dass es eine Aussage von einer Figur sein muss und da musst du die passende Aussage praktisch in diesen Rahmen ziehen in deinem Buch. Und das Problem ist, man hat halt jedes Mal so 5, 6 Fragen, die man beantworten muss, alle nach diesem Schema. Und wenn man die alle beantwortet hat, dann klickt man aus dem Buch raus. Und dann sagt halt Sherlock Holmes entweder, ah ja, wir haben alle Beweise gefunden, wir sind schon wieder klüger geworden, aber das ist dann, das hört man nicht so oft, eher hört man, irgendwo müssen wir einen Fehler gemacht haben.
Und er sagt einem nicht wo von
Nein,
diesen
er
6.
sagt einem ja, nicht ja, wo, er ja, sagt ja. nur, irgendwas passt nicht. Und da muss man halt nochmal zurückgehen und muss gucken, okay, was ist denn jetzt hier der Fehler gewesen, wo habe ich das, wo ist doch irgendwie was anders? Und das ist schon nicht so einfach tatsächlich.
Ich finde, das ist immer der schwierigste Part in solchen Spielen. Ich bin jetzt was so Gesundheit. Oh,
danke schön.
Ich bin jetzt was so Detektivspiel. Das meinte ich mit authentisch und KI-los.
Ja.
Ich bin jetzt, was so Detektivspiele angeht, auch nicht der aller erfahrenste Mensch. Ich habe schon ein paar so Adventures gespielt, so Point-and-Click oder Text-Adventure oder so, aber jetzt auch nicht super viel. Aber ich finde, in so Detektivspielen ist es immer schwierig, nachdem du quasi so ein bisschen Environmental Storytelling hattest und Gespräche hattest und Hinweise hattest und das alles gesammelt hast, muss ja das Spiel irgendwie, damit es zu einem Detektivspiel wird, dieses Kombinieren von dir verlangen.
Ja.
Und wie bildet man das in dem Spiel sinnvoll ab, damit man quasi, damit man selber jetzt als Person, die das spielt, das Gefühl kriegt, ich finde das jetzt raus hier.
Ja.
Das ist immer, finde ich, super schwer umzusetzen.
Ja.
Und hier wird es halt einfach mit einem Multiple-Choice-Quiz gemacht.
Ja, genau.
Ich meine, es ist auch schwierig. Ich habe auch da keine Lösung, wo ich sagen würde, das kann man doch so oder so viel eleganter oder besser machen. Keine
Ahnung. Es ist halt schon, also vor allem das Problem ist, du, gerade in dem ersten Kapitel, ich finde das Kapitel eigentlich, also den ersten Tag, den man mit Sherlock Holmes spielt, die Kapitel sind eigentlich Tage. Ich finde das schon eigentlich schön ausgeglichen, weil man redet mit vielen Leuten, man findet viele Beweise, man hat viele so Notizen, Hinweise von Sherlock Holmes, der dann halt irgendwas sagt zu, ja, hier riecht's komisch oder ja, da ist eine komische Substanz an der Türklinke und so. Man hat da wirklich schön ausgeglichen verschiedene Arten von Beweisen, die man findet. Aber gerade die ganzen Gespräche sind dann halt echt hinderlich irgendwann, weil man redet schon echt viel und dann jetzt gerade genau die Aussage zu treffen, die richtige war, um irgendwas zu beweisen, ist gar nicht so einfach, weil man redet ja natürlich mit allen Figuren darüber, was gerade passiert ist. Und ich fand es ziemlich schwierig, weil die Dialoge sind zwar echt gut geschrieben, die sind nicht zu lang, die haben eigentlich eine sehr gute Kürze, sage ich jetzt mal, Kürze und Würze. Also da ist nichts so wie Genshin, also ja, es tut mir leid, wir müssen diese Truhe wieder aufmachen, wie Genshin Impact, wo man halt einfach sagt, okay, ich rede einfach eine Stunde lang mit einem Charakter und es ist halt komplett für nix. Nee, das ist schon gut geschrieben und gut
komponiert.
Ja, zusammengestellt im Prinzip, das aufs Wichtige zusammengekürzt, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem ist halt echt viel und man verliert da so ein bisschen. Also ich fand es schwierig, das im Blick zu behalten, welche Figur jetzt was gesagt hat, was dann zu einer Aussage passt, die man im Quiz halt irgendwie beantworten muss. Da war das mit den Notizen schon ein bisschen einfacher, sage ich jetzt mal, weil die halt ja kürzer waren noch. Als die Aussagen, die mitgeschrieben wurden.
Und ist es cool jetzt, das Spiel? Macht es Spaß? Obwohl oder weil es so alt ist? Oder ist es eher so, dass du sagst, ach, muss man heute sich eigentlich nicht mehr damit rumärgern?
Ah, ja, also ich würde sagen, es hat schon seinen Charme, aber es hat halt auch echt viele Probleme. Wir hatten es ja ganz am Anfang schon gesagt, es ist echt clunky. Also man sieht, also ich hatte tatsächlich was im ersten Kapitel, weil ich nicht weitergekommen bin und ich wusste, ich bin alle Räume mehrfach durchgegangen und dann habe ich ein bisschen nachgelesen natürlich in den Komplettlösungen und habe gesehen, ah okay, in dem Raum muss man irgendwo noch ein Tuch von einem Stuhl mitnehmen. Und ich bin dann in den Raum gegangen, ich habe dieses Tuch einfach nicht gesehen. Und irgendwann ist mir aufgefallen, ah okay, da ist so ein Clipfehler irgendwo an einem Stuhl. Und das war halt einfach, das Tuch war halt irgendwie in den Stuhl reingeklippt. Also man hat es nicht gesehen, so richtig. Und das war dann tatsächlich halt da, also ich konnte es dann aufnehmen. Aber ja, es war ein bisschen schwierig. Und so Clipfehler gibt es immer mal wieder.
Ja, habe ich auch. Ist mir aufgefallen, dass irgendwie Leute im Boden versunken irgendwie rumstehen.
Oder schweben.
Aber man sieht ihre Beine noch so durchglitschen durch den Boden.
Ja, genau.
Kann man halt immer nicht sagen, ob das jetzt ein Problem des eigentlichen Spiels ist oder weil halt die Steam-Version von älteren Spielen sehr oft nicht optimiert ist oder so.
Ja, und so Clipping-Fehler passieren immer wieder. Und das ist meistens nicht schlimm. Da läuft halt Sherlock Holmes irgendwo lang und auf einmal ist irgendwie der Zaun, der eigentlich hinter ihm ist, vor ihm. Naja, mein Gott, ist egal. Ja. Aber wenn es dann halt wirklich um einzelne Sachen geht.
Dass man Beweise nicht sehen kann,
genau,
die man braucht, ja, dann wird es problematisch.
Das ist halt dann schon blöd. Aber das war jetzt so ein, das ist ein, zweimal passiert, dass war schon, naja, handelbar. Viel schlimmer finde ich, habe ich nachgelesen, es gibt eine Sache, die ist game-breaking tatsächlich. Mehr oder weniger, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar, wenn man am ersten Tag in einem der Räume einen Beweis, das ist so, ist ganz komisch. Es gibt manche Sachen, die musst du nicht finden. Und das Spiel sagt trotzdem, oh, wir haben jetzt alles gefunden, jetzt gehen wir weiter. Und meistens sind das so Sachen, die sind dann nicht so wichtig. Die sind für das Setting dann halt gedacht, dass man sagt, ah ja, okay, es passt alles zusammen. Aber es gibt eine Sache, wenn man, die kann man übersehen am ersten Tag. Ein Foto, was irgendwo steckt. Und wenn man das nicht mitnimmt, dann hat man am vierten Tag, also irgendwie kurz vor Ende des Spiels, kommt man nicht weiter.
Das ist ja voll.
Das ist richtig kacke, ja.
Das ist aber auch, also ist das wurde Absicht? Nicht gefixt. Nee, das ist einfach schlecht Design.
Ja,
ne?
Ja, das ist ein Fehler einfach.
Genau, meine ich ja.
Das ist ein Bug, der nicht gefixt wurde.
Und dann hat man quasi am Anfang einen Game-Breaking-Bug, man merkt es aber erst am Ende. Das ist so ziemlich das Frustrierendste, was überhaupt passieren kann in so einem Spiel.
Ja, ja,
das um ist Gottes so. Willen.
Das habe ich auch gelesen in der Komplettlösung eben, dass sie gesagt haben, ey, nimmt auf jeden Fall das mit. Alles andere ist nicht so schlimm, wenn ihr es überseht. Aber wenn ihr das nicht mitnimmt, dann kommt ihr eben nicht weiter später im Spiel. Und das ist halt schon scheiße.
Also eher holprig, das Ganze.
Ja, das ist schon problematisch, würde ich sagen. Und auch eine Sache, die mir aufgefallen ist, ich habe noch ein bisschen weitergespielt. Also ich bin jetzt beim Ende des zweiten Tages oder Anfang des dritten Tages. Also ich bin noch nicht komplett durch mit dem Spiel. Aber im Gegensatz zum ersten Kapitel oder zum ersten Tag, was schön ausgeglichen war, war der zweite Tag, weil da hat man kaum Unterhaltung gehabt, da gab es nicht viel. Also man untersucht praktisch ein Haus, wo derjenige, der dort wohnt, nicht anwesend ist. Beziehungsweise am Ende findet man raus, der liegt tot im Keller. Und man hat also keine Gespräche oder irgendwas, man untersucht nur das Haus. Und um das halt so ein bisschen wahrscheinlich zu strecken oder so, hat man Rätsel eingebaut. Und zwar drei Rätsel, die nicht so einfach sind, die ehrlich gesagt random sind, würde ich sagen. Also das erste Rätsel ist so ein, so ein Spielbrett, auf dem ganz viele Stückchen mit Zahlen drauf liegen. Und da habe ich, als ich gelesen habe, wie man das lösen soll, habe ich mir gedacht, ja gut, okay, da kann man vielleicht noch drauf kommen, weil es heißt im Prinzip, jede horizontale, vertikale und diagonale muss eine bestimmte Zahl ergeben und man muss dann die Stücke, die nicht auf dem Spielbrett liegen, da reinlegen, sodass es passt. Das heißt, man muss ein bisschen rumrechnen. Das ist noch okay, im Prinzip ein Sudoku-Rätsel. Das ist noch okay, da kann man noch drauf kommen. Aber das zweite ist dann so ein Kartenspiel, Rätsel, wo ich ehrlich gesagt nicht verstanden habe. Also das ist dann so Trial and Error irgendwann gewesen, weil das für mich keinen Sinn mehr ergeben hat, wie man das eigentlich löst. Ich habe tatsächlich auch in der Komplettlösung gelesen, dass der auch nur gesagt hat, ja, keine Ahnung, wie man darauf kommt, aber das ist die Lösung. Und das dritte Rätsel war dann halt wirklich, wo ich sage, okay, nee, auf dem Niveau, also wer kommt denn da drauf? Wie man das lösen soll. Also wenn man weiß, wie es geht, macht es schon Sinn, aber da kommt man halt einfach nicht drauf. Und das finde ich dann halt schon frustrierend. Ist ja okay, so Rätsel zu haben, aber wenn die halt dann so random sind, schwierig, würde ich sagen.
Also es klingt eher so, als könnte, also wenn man jetzt nicht gerade entweder sehr nostalgische Gefühle zum Silberlöffel hat oder sich vorgenommen hat, alle Sherlock Holmes-Spiele in chronologischer Reihenfolge zu spielen, ist das was, das man eher einfach skippen kann.
Wahrscheinlich schon. Also zumindest von der Spielmechanik her.
Es gibt wahrscheinlich bessere, auch Retro-Adventures.
Ja. Also ich muss sagen, ich bin schon interessiert daran, wie das jetzt endet. Vor allem ist es ja auch immer, Sherlock Holmes hat ja immer noch einen Mystery-Anteil irgendwie. Und ich bin, bis jetzt weiß ich immer noch nicht, worauf soll das alles hinausgehen. Also ich habe mich leider schon gespoilt mit, wer der Mörder am Ende ist, sagen wir es mal so. Lustigerweise habe ich das tatsächlich, das hatte ich im Gefühl. Das hatte ich schon am ersten Tag, habe ich mir gedacht, seltsam, gut, aber ich bin trotzdem gespannt, was da noch so kommt. Also wie man zu dieser Erkenntnis dann kommt, weil bis jetzt ist das alles noch nicht so klar für mich. Mhm. Schauen wir mal, ob das so ein, ja, das ist jetzt halt einfach so Moment wird oder ob das tatsächlich noch sinnvoll dahin geleitet wird. Von daher, ja, es ist schon, also wenn man so Komplettist ist oder wenn man solche Art von Spielen mag, dann kann man es schon noch spielen. Es ist jetzt noch in einem Rahmen, wo ich sage, es ist nicht unspielbar, aber man kann es, glaube ich, auch weglassen, wenn man will.
Ja.
Also, ja. Naja, vor allem, weil es halt wirklich, das habe ich auch gelesen, das wird noch auf mich zukommen. Und das hasse ich in solchen Spielen. Ich spiele Point-and-Click-Adventure deswegen gerne, weil es gibt keine Möglichkeit zu versagen. Es gibt nur eine Möglichkeit, dass du nicht weiterkommst. Aber es ist halt nicht so ein, ja, du bist tot, Bildschirm, den du dann kriegst. Aber in dem Spiel gibt es das halt durchaus.
So es, Sackgassen einfach.
Ja, es wird noch
Softlocks.
Es wird noch sowas kommen, wo man sich wo einschleichen muss.
Ach so.
Und das wird überwacht von einem Wachmann mit einem Hund. Und ich habe gelesen, dass man da sehr tight klicken muss, damit man nicht entdeckt wird.
Oh Gott, das klingt einfach nur nervig.
Ja, ich befürchte auch, dass es mega nervig wird. Ja, also ich spiele es noch zu Ende, das habe ich mir vorgenommen, aber ich bin gespannt, ob sich mein, ja, man kann es schon noch spielen, wenn man Lust drauf hat, noch in ein, oh Gott, spielt es bloß nicht umwandelt.
Ja, okay. du hast ja diese Spielesammlung super krass reduziert gekauft, haben wir ja beim vorletzten Mal geredet. Da waren, glaube ich, alle Spiele so 70-90% reduziert und dann nochmal irgendwie ein Rabatt obendrauf für das Bundle. Willst du mal raten, wie viel das jetzt nicht reduziert alles kosten würde, was du für 30 € oder so gekauft hast?
200?
Ja, 267 €.
Ja.
Und das Spiel, über das wir jetzt geredet haben, würde einen Zehner kosten. Du hast es ja für 1 € bekommen.
Ja, für 99 Cent.
Für 1 € würde ich sagen, kann man sich anschauen.
Für 1 € kann man es schon mal mitnehmen.
Aber Zehner ist schon fast zu krass, ne?
Nee, definitiv nicht. Okay. Definitiv nicht. Also ich würde sagen, dass schön, das Beste an dem Spiel ist tatsächlich die Synchronisation.
Ja.
Also Gespräche dazu führen, das ist schon cool. Und wenn man halt so ein bisschen auf Rätsel steht und auf Mystery steht, sagen wir es mal so, Rätsel vielleicht eher nicht, aber Mystery, das glaube ich, wird schon gut gemacht werden. Also ich kann es ja noch nicht sagen, weil so richtig Mystery hat ja noch nicht begonnen in dem Spiel. Aber ja, es hat schon einen alten Charme irgendwo. Hm. Es hat den Charme von so alten Spielen, alten Point-and-Click-Adventures.
Ist ja auch eins.
Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel halt auch, dass deine Figur immer mal wieder, je nachdem, wo sie gerade ist, im Bildschirm komplett ist viel so zu lustig. Groß ist oder ist zu so klein. Lustig.
Auf manchen Bildschirmen ist Sherlock Holmes einfach ungefähr 2,80 Meter groß. Ja. Und neben ihm ist so eine kleine Tür, die irgendwie ihm bis zur Hüfte geht oder sowas.
Ja.
Das ist lustig, ja.
Ja, das sieht schon.
Die
ja.
vorgerenderten Hintergründe haben da irgendwie nicht immer, passen nicht immer so ganz zu den Größenverhältnissen von Sherlock Holmes. Das ist lustig.
Aber ich habe auch mal gehört, das ist generell in solchen Spielen halt so, weil ich weiß nicht mehr, was der Grund war, aber dass es ganz oft so ist, dass die, wenn man sich es mal wirklich anschaut, Größenverhältnisse von Räumen und Figuren ganz oft nicht zusammenpassen.
Ja, also gerade in Third-Person-Action-Spielen, da sind die Räume immer so gigantisch riesig, damit es für Videospiele Sinn macht, dass man sich mit der Figur dadurch bewegt. Es wird halt keinen Spaß machen, in der Third-Person durch realistisch enge Räume sich irgendwie durchzuquetschen. Kann man halt nichts machen.
Ja.
Aber das ist schon lustig.
Ja, genau.
Ja, genau.
Genau, da wollte ich nur mal, also es... Der Anfang ist holprig auf meiner Sherlock-Holmes-Reise.
Ja.
Ich bin gespannt auf die folgenden Spiele tatsächlich.
Ich wollte gerade sagen, wir dürfen uns jetzt darauf einstellen, dass wir über die nächsten Wochen und Monate hinweg hier öfter mal die Sherlock-Holmes-Reihe Spiele durchgehen.
Ja, genau.
Und immer wieder davon hören. Ich bin gespannt.
Also lustigerweise den direkten Nachfolger von dem Spiel, der 2007 rauskommt, den werde ich nicht spielen, weil der wurde mal remaked und deswegen habe ich nur das Remake gekauft und nicht den alten Teil. Aber nach dem Spiel kommt, glaube ich, Jack the Ripper.
Aha.
Da bin ich gespannt. Ich befürchte, dass das auch noch so ein sehr altbackenes Point-and-Click ist. Zumindest vom Bild her sieht es so aus. Aber vielleicht können wir beim nächsten Mal schon mehr darüber reden. Ich werde mich jetzt nämlich ransetzen noch und werde das noch zu Ende spielen.
Das erste jetzt,
das erste
das
jetzt,
Silberlöffel Spiel.
Genau.
Ja, bin ich gespannt. Es gibt noch zwei Themen, die ich noch...
Silberlöffel, sagst du die ganze Zeit, es geht Silberohrring.
Ja.
Silberlöffel,
der ist mit dem silbernen Ohrring im Ohr geboren.
Ja, genau.
Oder so. Es gibt noch zwei Themen aus den letzten beiden Podcasts, die ich noch mal kurz ansprechen wollte, weil sich da neue Dinge ergeben haben.
Oh ja.
Dann. Und zwar, zum einen habe ich beim letzten Mal, will ich nur ganz kurz ergänzend sagen, über Senua's Sacrifice geredet, Hellblade 2. Mhm. Und habe damals noch gesagt, ich habe es erst ein paar Stunden gespielt und das ist so meine vorläufige Meinung bis jetzt. Mhm. Nach dem Podcast habe ich mich nochmal hingesetzt und habe ungefähr nochmal 20 Minuten gespielt und dann war ich durch. Ich war überrascht tatsächlich, dass es so schnell durch ist. Aber im Endeffekt kann ich alles, was ich beim letzten Mal gesagt habe, auch über das fertige Spiel jetzt sagen. Es gibt ein paar sehr coole Passagen. Und inszenatorisch ist es wirklich cool. Gameplay-technisch ist es immer noch genauso wie der Vorgänger eher belanglos, aber es lohnt sich schon da wegen der Narrative, wegen der Inszenierung, sich da durchzuarbeiten. Das ist schon ganz nett. Aber ich habe so ein bisschen in Erinnerung, dass der erste Teil irgendwie ein bisschen mutiger war in manchen Passagen und erinnerungswürdigere und abwechslungsreichere Passagen dargestellt hat. Der zweite Teil hat sich da eher ein bisschen weniger kreativ angefühlt oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ja, genau. Trotzdem cool, würde ich sagen. Aber ja, ist halt eher ein Walking Simulator mit ein bisschen Gameplay, würde ich sagen. Ja. Aber gut, das wollte ich nur ergänzen. Und ein anderes Thema, über das ich mit dir jetzt noch reden wollte, ist Dragon Age Wild Guard oder wie es heißt.
Okay. Weil lass uns reden.
Ich finde das schon ganz spannend eigentlich. Wir haben ja da beim vorletzten Mal noch drüber geredet, wie wir keine Hoffnung haben eigentlich auf das Spiel, wie unsere Erwartungen sehr niedrig sind und wie wir von dem ersten Reveal-Trailer unglaublich enttäuscht wurden und das Gameplay war dann auch so, dass man so ein bisschen Schulterzucken gesagt hat, naja, weiß ich jetzt auch nicht, ist das wirklich das Beste, das ihr zu zeigen habt von dem Spiel? Und jetzt gibt es erste Previews dazu und die sind alle durch die Bank ziemlich positiv. Mhm. Also IGN schreibt eben, dass das endlich so nach Jahren der große Gewinn sein könnte, den BioWare so dringend jetzt braucht nach den ganzen Fehlschlägen. Und auch Polygon hat zum Beispiel geschrieben, da war der Autor des Textes oder die Autorin, ich weiß es nicht, eher auch sehr skeptisch eingestellt, wie wir, wie viele wahrscheinlich. Und meinte dann auch so, naja, nach dem Preview muss er ehrlich zugeben oder sie, dass die Einschätzung vielleicht falsch war. Es könnte sein, dass die Einschätzung falsch war und dass es sich hier tatsächlich um ein ziemlich gutes Spiel handelt, auch wenn man das zugegebenerweise nach dem kurzen Preview noch nicht endgültig sagen kann, vielleicht ist nur der Einstieg wirklich toll und dann wird scheiße, aber also durch die Bank von euphorisch bis, naja, könnte schon ziemlich cool sein, ist eigentlich alles sehr positiv gewesen. Und jetzt muss ich sagen, habe ich auch wieder ein bisschen Hoffnung mit unter Vorbehalten.
Also ich traue dem Braten nicht, ganz ehrlich. Also ich weiß nicht. Ich habe Bilder gesehen von Kunari, die in dem Spiel, also die Kunari in dem Spiel, die man bauen kann und die man auch sieht. Und oh Gott.
Ja, die wurden halt wieder so redesigned, Gott. Ne?
Also ohne Witz, nee, das geht halt nicht. Ich habe da so einen Vergleich gesehen, die Kunari in den ganzen Spielen. Also erster, zweiter, dritter Teil und jetzt dann halt im vierten Teil, in dem neuen. Und im ersten Teil gab es ja Stan. Und im zweiten und dritten Teil würde ich sagen, die sehen sich sehr ähnlich. Ja. Da sehen die Kunari so aus, wie ich mir die Kunari halt vorstelle. Und im ersten Teil gab es den Stan. Und ich habe den ersten Teil ja vor Ewigkeiten mal durchgespielt gehabt und fand den grandios. Deswegen wusste ich ja, wie Stan aussieht und wie man den trifft und so. Und ich habe jetzt vor ein paar Monaten das Spiel nochmal angefangen. Und da war es dann so, dass ich mir dachte, okay, in meiner Erinnerung war der irgendwie doch noch mehr Kunari. Und jetzt, wo ich den zweite Mal spiele, denke ich mir so, boah, ist halt irgendwie, also die hatten halt echt noch keine Ahnung, was Kunari halt eigentlich sind im ersten Teil so richtig oder noch keine.
Ja,
so
Kunari richtig. Waren halt basically einfach die Orks der Dragon Age Welt.
Ja, ja, aber
er war halt einfach nur ein großer, dicker, weißhäutiger Kerl.
Ja, ja, genau. Also er war halt eigentlich da noch sehr menschlich, Stan, und noch nicht sehr Kunari, wie es dann im zweiten und dritten Teil war.
Ja, mit so Hörnern, so humanoide, stierisch und fast.
Ja, genau, genau. Und ohne Witz, im vierten Teil, zumindest vom Äußeren her, sehen die sogar noch beschissener menschlich aus als Stan. Und die sehen halt wirklich aus wie Menschen, die sich so ein hässliches Horntrope vorne an die Stirn geklebt haben. Also, nee, das geht halt gar nicht.
Ja, ich habe mir im Nachhinein gedacht, ich weiß, ganz viele schreiben in ihren Reviews, in ihren Previews auch, dass das sowohl was für neue Leute ist, als auch für alteingesessene Dragon Age Fans. Und da denke ich mir halt immer, ja, aber was genau meint ihr denn jetzt eigentlich mit alteingesessene Dragon Age Fans?
Welche von denen?
Weil die drei Dragon Age Teile, die es gibt, könnten alle miteinander unterschiedlicher kaum sein. Also, da fehlt nur noch, dass jetzt ein Karaoke-Spin-off oder sowas kommt. Es ist halt wirklich so, der erste ist halt wirklich so ein relativ klassisches Action-RPG.
Ja, mit, sehr düster, sehr dunkel.
Genau, in einer sehr düsteren Welt, sehr, sehr, sehr ekelhaften Welt auch einfach.
Ja, von der Story her, da wird, shit is going on hier.
Und die Welt wird dann immer mehr High-Fantasy und immer schöner, würde ich auch sagen. Es gibt zwar natürlich Konflikte, Kriege, aber es ist bei weitem nicht mehr so teilweise widerlich und schrecklich und diskriminierend.
Also Inquisition
wie der
ist total, also whitewashing wurde, naja, das ist das falsche Wort, aber es war, also die ganzen Konflikte sind zwar irgendwie noch da, aber es ist so, oh ja, mein Gott, das ist halt irgendwie, aber eigentlich sind wir hier voll tolerant.
Und es ist auch voll, genau, voll tolerant und voll schön, so das Gegenteil von der ursprünglichen Welt. Damit hat sich auch der Stil von Dark Fantasy zu High Fantasy verändert und es ist eben so sehr klassisches Rollenspiel, Action-Adventure mit super krassen Echtzeitkämpfen hin zu so ein bisschen einem Hybriden, der nicht so ganz weiß, ob er jetzt eher so Rollenspiel oder eher so Actionspiel sein will.
Ja, ja.
Und jetzt der vierte Teil wird wieder eher Actionspiel und es ist wirklich so, jeder Teil für sich ist einfach was ganz Eigenes, das man schwer vergleichen kann. Mhm. Und wenn es jetzt heißt, ja, ist auch was für Retro, auch von den Figuren und der Story her, finde ich, macht der zweite Teil ganz starken Cut. Und Inquisition, der dritte Teil, bezieht sich inhaltlich, finde ich, sehr viel mehr auf den zweiten als auf den ersten, von dem es höchstens noch so ein paar Easter Eggs gibt, so gefühlt.
Mhm.
Außer vielleicht Morrigan, das ist so die einzige Figur, die da noch, oder Liliana und Morrigan, die so ein
ja,
eine größere,
sind ja auch
aber
komplett
umgeschrieben.
Anders.
Ja.
Also das sind, wenn die nicht heißen, wenn die nicht so heißen würden, würde man nicht darauf kommen, dass das die Figuren sind. Also
ja, genau.
Wirklich. Die wurden eigentlich komplett geretconnt.
Eben, aufgrund dieser turbulenten Entwicklungsgeschichte dieser drei Teile oder der unterschiedlichen Endergebnisse, denke ich mir halt auch, ja, wie will man das alles vereinen und wer ist mit den Dragon Age, die alten Fans gemeint? Weil ich meine, Inquisition ist jetzt auch nicht mehr das jüngste Spiel.
Ja,
genau. Ich bin sehr gespannt. Und auf jeden Fall, um auf die Qunari nochmal zu kommen, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Und vielleicht könnte man die Qunari sogar so ein bisschen als Schablone dafür nehmen, was das Spiel vielleicht erreichen will, dass alles Vorherige so ein bisschen miteinander vereint wird und dass wir jetzt eben basically Stan haben, also einen sehr normalen Menschen, der aber eben optional auch verschiedene Hörner haben kann. Und so hat man quasi so ein bisschen Qunari erschaffen, die alles abdecken, jede Darstellung abdecken. Aber die ja auch lore-technisch, muss man sagen, eigentlich passen, weil es wird ja auch etabliert, dass es eben ganz normal ist, dass es Qunari gibt, die keine Hörner haben und eher menschlicher sind und Qunari, die eher wie große Ochsen aussehen und da gibt es sehr viel Variation innerhalb der Qunari-Gruppe und auch da wieder interessant, es gibt aber überhaupt keine Diskriminierung, sondern alle sind, es ist ganz egal, ob man Hörner hat oder nicht.
Mhm. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was ist. Ich werde es natürlich spielen.
Ja, natürlich.
Natürlich werde ich spielen. Und ich bin gespannt, ob die Story das für mich dann wirklich raushauen kann. Weil ich bin halt leider so jemand, wenn mir ein Spiel optisch nicht gefällt, dann ist es ganz schwierig für mich, das zu spielen tatsächlich. Also ich bin da wirklich so, so eine Grafik ist sehr wichtig für mich. Also nicht in dem Sinne, dass
der Stil, ne?
Genau, also der Grafikstil ist sehr wichtig für mich. Und leider gefällt mir von dem, was ich gesehen habe, gefällt mir der Stil halt echt überhaupt nicht. Und da muss das Spiel jetzt schon einiges bieten, dass ich darüber hinwegsehen kann. Nicht vom Kampfsystem. Das Kampfsystem ist mir in jedem Spiel relativ Wurst, sage ich jetzt mal. Aber da muss die Story halt wirklich viel raushauen.
Ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, auch wie das Spiel das hinkriegen will, was ich auch in manchen Reviews angedeutet gelesen habe, dass sowohl die High-Fantasy-Stimmung von Inquisition so im Hauptspiel dargestellt wird, als auch in den Gebieten, die von der Blight betroffen sind, diese super düstere Dark Fantasy aus Origins.
Ja, schauen wir mal.
Bin ich gespannt, wie das Hand in Hand funktioniert, aber ja, ich bin gespannt und bin vorsichtig optimistisch, würde ich sagen, jetzt nach den Reviews, die ich gelesen habe.
Ja, schauen wir mal. Lang ist ja nicht mehr.
Ich bin wirklich, also ich bin, ich hoffe, weil das ist ganz interessant, relativ zeitnah erscheint jetzt das neue Dragon Age und Silent Hill 2. Beide Spiele, wo ich, also das Remake natürlich, beide Spiele, wo ich im Vorfeld mir ziemlich sicher war, dass die sehr beschissen werden. Und bei beiden Spielen gibt es jetzt Hoffnung so ein bisschen. Mhm. Und ich glaube, ich habe noch nie so gehofft, dass ich mich täusche in beiden. Schauen wir mal.
Ja. Wer ist die Frage, wer ist dann der große Gewinner und Verlierer von diesem?
Von den beiden?
Ja, von
ich
den glaub, beiden.
Ich glaube, die stehen nicht in Konkurrenz zueinander.
Ja, doch, doch, doch schon. Welches ist das Bessere? Was ist das überraschendere Spiel?
Ah ja.
In dem Sinne, ne?
Ja, schauen wir mal.
Was konnte dich mehr überzeugen, dass es doch nicht scheiße ist?
Ja, ja, das stimmt. Beide Spiele gehe ich ja mit einer relativ, oder doch würde ich schon auch sagen, mit einer Skepsis auf jeden Fall rein. Mal gucken, ob die mich überzeugen können. Bin ich gespannt. Ja, genau. Wollte ich nur updaten noch, dass es da
gut,
doch Hoffnung
gibt.
Nee, ist
gut, dass
wir
da nochmal drüber gesprochen haben.
Ja. Ich würde jetzt ganz zum Schluss nochmal ganz kurz einen Mini-Spoiler-Part einbauen, weil es gibt noch eine Sache über UFO 50, die ich jetzt nicht erwähnt habe am Anfang. Also wenn ihr das einfach selber spielen wollt, dann macht jetzt einfach am besten aus und hört gar nicht mehr weiter zu. Aber für alle, die da die es interessiert oder die da Spoiler-proof sind.
Aber warte, bevor du den Spoiler machst,
ja.
Weil wir es immer wieder vergessen oder du auch vergisst, noch ein bisschen Eigenwerbung.
Ach so.
Du bist
Landsquid Bird Rider, wie der Landtintenfischvogelreiter auf YouTube. Fallout Lore, Resident Evil Lore, Horrorspiele allgemein, alles Mögliche. Nicht nur Lore, auch Fun Facts und ähnliche Sachen. Und tatsächlich arbeite ich gerade an einem ganz neuen Konzept mit ganz neuer Aufmachung. Das wird ziemlich cool, aber das braucht wahrscheinlich noch viel Vorbereitung. Aber ich glaube, das wird nice. Habe jetzt da sehr viel neue Technik gekauft, um das auch zu ermöglichen. Bin ich sehr gespannt, wie das wird. Und ansonsten gibt's auch streame ich auch auf Twitch und es gibt einen Let's Play-Kanal und was man halt alles so macht, ne, da draußen im Internet. Also falls ihr da noch nicht vorbeigeguckt habt, macht das.
Genau.
Das wäre cool.
Landsquid Bird Rider, LSBR oder man findet dich wahrscheinlich auch unter LSBR.
Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, da findet man, da, wie war das? Weil ich wollte mir eigentlich lsbr.com oder .de sichern, aber das gab's schon, weil
gab's
das
schon.
Landshuter Bundesregionalzentrum ist, was
ist
weiß ich.
Ist irgend so eine Abkürzung für irgendwas Öffentliches, okay.
Genau.
Dann lieber doch Landsquid Bird Rider. Und ich bin auch dabei. Für mich keine Werbung. Ne gut, dann hau ihn raus, den
genau.
Spoiler.
Weil was ganz cool ist an UFO 50 ist, dass es auch noch ein Metaspiel gibt, weil über das Spiel hinweg findet man in den verschiedenen Spielen Hinweise. Und wenn man an gewissen Punkten in den Spielen gewisse Aktionen ausführt, kriegt man quasi neue Hinweise auf einem Extra-Cheat-Bildschirm basically, die einem Hinweise geben, wie es weitergeht. Und es gibt quasi so eine Schnitzeljagd durch alle 50 oder durch viele der 50 Spiele hindurch, die dann immer wieder zu Geheimcodes führt. Und wenn man diese Codes eingibt, dann findet man basically ein geheimes 51. Spiel, das man in mehreren Etappen dann so Stück für Stück freischaltet und spielt. Und das revealed so ein bisschen so eine düstere, also diese Geschichte von UFOsoft und von diesem fiktiven Entwicklungsstudio, die nimmt dann fast schon so ein bisschen seinen düsteren Turn und man erfährt so ein bisschen was über die Hintergrundgeschichte dieses Unternehmens und es wird so ein bisschen mysteriös und
ein Fall für Sherlock Holmes.
Ja, so klingt's. Und das ist schon ziemlich interessant eigentlich. Also das fand ich noch total cool, dass es da quasi noch diese Metaebene gibt und dass in diesen wirklich ohnehin schon sehr coolen Spielen eben noch diese geheime Komponente ist. Und man kann da wirklich so detektivmäßig sich durcharbeiten und dann sagen, weißt du, dann steht irgendwie jetzt ein rein fiktives Beispiel, das kommt so nicht vor. Aber du gehst quasi in einem Spiel an einen gewissen Ort und öffnest diesen Cheat-Bildschirm, der ansonsten eigentlich nicht viel Sinn hat. Und dann steht da plötzlich in diesem Code-Kauderwelsch, das normalerweise keine Aussagekraft hat, sowas wie Besuch den König des Himmels, wenn die Sonne am Zenit steht. Und dann denkst du dir, ah, Moment mal, es gibt doch so einen Adler mit Krone, der in dem und dem Spiel auf dem und dem Bildschirm ist. Da gehe ich mal hin und skippe dann die Zeit, bis die Sonne aufgeht oder bis Mittag ist. Und dann machst du das und dann guckst du wieder auf diesen Cheat-Bildschirm und dann steht da, der Froschkönig wird die goldene Perle verstecken. Ne? Und dann musst du wieder denken, ah, warte mal, in dem Spiel, da gibt es doch irgendwie sowas. Und so arbeitest du dich durch und findest dann eben verschiedene Codes. Und das Coole ist, dass es nicht nur dieses geheime 51. Spiel gibt, sondern du kannst dadurch auch Codes entdecken, die im Grunde Spiele, die schon existieren, verändern und kannst dadurch quasi so geheime Modis freischalten. Es gibt zum Beispiel so ein Spiel, wo man so Truppen aufeinander losschickt und das ist so ein bisschen so ein Strategiespiel mit einer Echtzeitkomponente. Du hast immer wieder ein paar Sekunden Zeit, um die Truppen zu verschieben und dann gehen die wieder einen Schritt aufeinander zu und verschiedene Truppen sind gut gegen ne, andere, so bla bla. Ist ja, muss ich jetzt gar nicht zu ausführlich erklären, aber es ist ein ganz cooles Strategiespiel und dafür schaltet man zum Beispiel einen rundenbasierenden Modus frei, damit es keine Echtzeitkomponente mehr gibt. Oder für so ein Zombie-Prügelspiel, das sehr stark an die alten Double Dragon erinnert, schaltet man zum Beispiel einen unsterblichen Hundebegleiter frei oder so Sachen, weißt du? So Cheatcodes, alternative Schwierigkeitsgrade, alternative Modis, das ist schon ziemlich cool, dass es da noch sowas zu entdecken gibt. Voll nett.
Voll nett.
Voll schön noch.
Damit enden wir diesen Podcast genau. Auch mit voll nett.
Mit voll nett, genau. Ich werde jetzt UFO 50 weiterspielen. Es gibt nämlich auch, das ist nämlich auch ganz cool, so langzeitmotivationstechnisch.
Ja, ich merke schon, es hat kann, dich sehr ja, in deinen ja. Bann gezogen.
Man kann sich, jedes Spiel hat quasi so einen Gewinn-State, so ein Ziel, das man erfüllt. Ob man jetzt in den arkadigen Spielen ne, irgendwas erreicht oder in den Story-Spielen die durchspielt. Und dann wird die Cartridge auf dem Hauptbildschirm wechselt dann von Grau auf Gold. Und dann gibt es aber noch so diese Cherry on top. Wenn man es durchgespielt hat, dann gibt es noch diese geheime Mission, die man noch so obendrauf erfüllen kann, wenn man will, damit sich dann die Cartridge rot färbt. Und theoretisch könnte man natürlich, ich werde es wahrscheinlich nicht machen, weil es auch ein paar Spiele gibt, die mir einfach nicht so viel Spaß machen, aber theoretisch könnte man versuchen, nicht nur alle Cartridges auf diesem Hauptbildschirm gold, sondern sogar rot zu färben. Und erst dann hat man es wirklich durchgespielt. Mhm. Also da ist auch Langzeitmotivation geboten. Und da ist mal easy, würde ich jetzt mal so rein vom Gefühl her schätzen, 40, 50, vielleicht sogar bis up to 100 Stunden unterwegs, wenn man das wirklich durchziehen will. Hm. Voll nice. Also doch, ich bin begeistert von dem Spiel. Kauft euch UFO 50, kauft euch nicht Sherlock Holmes. Das ist, glaube ich, das Fazit für heute.
Ja, genau. Vielleicht noch als kleine Zusatzinfo von mir auch noch dazu. Das ist so ein typisches Spiel, ich werde das niemals spielen, egal wie gut es ist, weil es einfach so hässlich ist. Und ich sowas nicht spielen kann, wenn es so hässlich ist.
Aber das ist doch gar nicht hässlich, finde ich.
Doch, ich mag den Stil einfach nicht. Es ist ja, furchtbar.
Aber jedes Spiel hat doch einen eigenen Stil.
Nee, die sehen alles.
Ja, alles ist 8-Bit-Pixel, ja, aber mit sehr unterschiedlichen Artstilen.
Ich mag halt 8-Bit-Pixel nicht.
Spiel mal die Spiele, die...
Nein.
Doch, nein. Ohne Witz. Die Grafik der Spiele wird nämlich eben auch besser, ne? Je weiter man chronologisch fortschreitet. Spiel mal die letzten paar Spiele, die sind schon fast so ein bisschen Super Nintendo-mäßig aus. So, vielleicht, na gut. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein. Und
wir lösen das im nächsten Podcast auf,
genau,
ob ich's gespielt
hoffentlich bis
oder
nächste
nicht.
Woche. Oh ja, genau, wir hatten doch mal so ein Spiel, wo ich dich irgendwie zwingen durfte, irgendein Spiel zu spielen. Vielleicht musst du UFO 50 spielen und dann schauen wir mal aus deiner Perspektive, die jetzt gar nicht so viel Retro-Spielerfahrung hat. Ne? Vielleicht so ein bisschen Mario in der Kindheit, aber jetzt nicht so die größte Retro-Gamerin damals, ne?
Nee,
vielleicht
nicht eigentlich.
Erfahren wir dann aus deiner Perspektive, ob das auch was für Menschen ist, die nicht wirklich so viel mit Retro anfangen können.
Also wenn ich die Wahl habe zwischen dem und, was war es noch, Star Wars-Spiel.
Ja, das anscheinend irgendwie echt lame ist. Es gibt schon lange.
Ach so, okay.
Das interessiert nur niemanden.
Ja, my point.
Ja, genau.
Oder diesem anderen Cheese-Spiel, was...
Nee, ich finde UFO 50 ist eine gute Entscheidung. Das ist auch nicht zu umfangreich.
Okay.
Da kann man so, weißt du...
Ich schau
cool.
mal rein.
Ja, okay, dann haben wir das. Dann würde ich sagen, bis
Hast
zum nächsten Mal.
Hast du deine Mission heute erfüllt?
Genau. wo es wieder um spannende Themen gibt, die wir jetzt noch nicht genau wissen.
Na dann.
Das wissen wir oft erst so eine Stunde vor der Aufnahme, worum es eigentlich gehen wird.
Genau.
Na schön. Danke fürs Dabeisein.
Bis zum nächsten Mal.
Positive Bewertungen, Kommentare und schaut überall vorbei.
Und Briefe. Ich habe noch keinen erhalten.
Stimmt.
Will einen Brief.
Ich glaube, ich muss mal gucken.
Ist die Adresse nicht
du
mehr.
Du bringst mich in juristische Schwierigkeiten hier.
Ihr habt das nie gehört.
Ich bin mir nicht sicher, ob der Podcast irgendwo das Impressum hat. Ihr findet das Impressum bei Lensquid Bird Rider und so weiter. Das gleiche gilt auch für den Podcast. Aber ich muss das, glaube ich, noch irgendwo verlinken.
Und damit beenden wir die Folge einfach.
Okay.
Sonst wird es noch schwieriger.
Ich muss jetzt noch ein Impressum schreiben. Macht's gut. Ciao.